Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Der Norden in Aufruhr. Auch die Länder Skandinaviens schlagen, wie Deutschland, sicherheitspolitische Wolten im Angesicht von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Nach Skandinavien sowie ins Baltikum schauen wir heute und hören zunächst dazu das Statement der Sprecherin des russischen Außenministeriums sowie von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
Der Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO, die wir in erster Linie als Militärblock verstehen, würde schwerwiegende militärische und politische Folgen haben und Vergeltungsmaßnahmen unseres Landes erfordern.
Das ist ein komplett inakzeptables Statement von Russland. Und diese Botschaft, dass, wenn wir ihre Forderungen nicht erfüllen, es, wie Russland es nennt, militärisch-technische Konsequenzen geben wird, ist ein Versuch, bestimmte Nationen in Europa einzuschüchtern.
Frau Donges, unsere Skandinavien-Korrespondentin, lassen sich Schweden und Finnland vom russischen Präsidenten Putin einschüchtern? Wie ernst nimmt man dort die Drohungen aus seinem Außenministerium?
Also eingeschüchtert ist man hier nicht, aber man nimmt sowas natürlich sehr ernst. Vor Ausbruch des Krieges zum Beispiel wurden schon Truppen nach Gotland verlegt, auf eine Insel hier in der Ostsee, als ein Zeichen, dass man sich nicht überrumpeln lassen möchte. So hat der Verteidigungsminister aus Schweden es formuliert. Es werden auch hier in den Ländern sehr viele sicherheitspolitische Gespräche seitdem geführt, auf europäischer Ebene mit den USA, aber natürlich auch hier intern mit den nordischen Nachbarn. Also man merkt schon eine gewisse Anspannung.
Am vergangenen Samstag haben sich die schwedische und die finnische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und Sanna Marin in Helsinki getroffen. Um was ging es da?
Magdalena Andersson ist gemeinsam mit ihrem Verteidigungsminister nach Finnland geflogen und dort haben sie sich dann eben mit ihrem jeweils finnischen Pendant zu einem Vierergespräch getroffen. Da ging es offiziell um eine weitere Vertiefung der militärischen Kooperation beider Länder, so war die offizielle Überschrift. Wie genau die jetzt aber aussehen soll, das haben sie nicht gesagt. Sie haben nochmal beide betont, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine jetzt die europäische Sicherheitsordnung bedrohen würde, auch hier im Norden. Ganz sicher wurde auch die Frage noch mal diskutiert, wie gehen die beiden Länder eigentlich mit dem NATO-Beitritt um? Beide sind ja enge Partner, aber eben keine Mitgliedstaaten. Aber auch da hat man bisher erstmal ja signalisiert, es soll erstmal so bleiben, da wird es keine Veränderung geben. Das ist aber, glaube ich, auch keine Entscheidung, die jetzt dauerhaft so Bestand haben wird.
Das westliche Rechtfertigungsmantra zum Ukraine-Krieg lautet ja, man konnte mit diesem Verhalten Putins so nicht rechnen. Waren Mensch und Politik in Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen genauso überrascht?
Überrascht waren sie sicherlich über den Umfang des Angriffs, aber bereits seit 2014, seit der Annexion der Krim, haben ja beispielsweise auch die Schweden erkannt, nicht nur, dass es ein Sicherheitsproblem gibt, sondern dass man eben auch die eigenen Streitkräfte wieder stärken muss. Das ist ja seit Ende des Kalten Krieges eigentlich nicht mehr gemacht worden. Man hat den Streitkräften fast schon keine Bedeutung mehr zugesprochen, so richtig. Und das hat sich seit 2014 massiv verändert. In Finnland ist es ja so, dass es eine direkte Grenze zu Russland gibt. Die ist 1300 Kilometer lang. Und auch deshalb hat man immer versucht, eigentlich ganz gute Beziehungen mit Russland aufrechtzuerhalten, hat aber andererseits auch die Wehrpflicht zum Beispiel nie abgeschafft. Also Finnland gilt immer so ein bisschen als Prepper-Land hier im Norden, als sehr gut vorbereitet auf alle Krisen und was da so kommen könnte. Trotzdem ist es so, dass auch 3 von 4 Finnen im Moment tatsächlich Angst vor einem russischen Angriff haben. Das hat eine Studie gerade gezeigt. In Norwegen ist es so, dass im äußersten Norden das Land ja auch an Russland direkt angrenzt. Norwegen hatte bisher auch eine ähnliche Strategie wie Finnland, ist aber auch schon seit 1949 in der NATO, fühlt sich dadurch natürlich auch abgesichert. Dänemark das Gleiche. Und in Dänemark war es so, dass man auch schon gesehen hat in den vergangenen Jahren, dass es ein ja, großes Misstrauen gegenüber Russland gibt. Beispielsweise hat sich die Regierung auch bei der Entscheidung zu Nord Stream 2 deutlich schwerer getan, als man das vielleicht zum Beispiel in Deutschland gemacht hat.
Um nochmal auf Finnland und Schweden zu schauen, die haben ja eigentlich eine lange Tradition auch der Bündnisfreiheit und jahrelang einen Beitritt zur NATO abgelehnt. Aber die Stimmung, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung, hat sich gedreht.
Ja, das kann man so sagen. Jetzt nicht erst seit Ausbruch des Krieges oder seit der Krise zwischen Russland und der NATO, sondern schon seit eigentlich einigen wenigen Jahren sieht man, dass die Zahl der Befürworterinnen und Befürworter steigt. Jetzt inzwischen sind es Rekordwerte. In beiden Ländern ist rund die Hälfte der Bevölkerung inzwischen für eine Mitgliedschaft. Das ist eine Kehrtwende, kann man sagen, und hat sicherlich natürlich was damit zu tun, dass auch die eigene Sicherheitswahrnehmung sich einfach massiv verändert hat.
Wir nehmen dieses Gespräch am Donnerstagvormittag auf. Gibt es als Folge der aktuellen Ereignisse Stand jetzt schon einen konkret artikulierten Wunsch, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch auf politischer Ebene in Schweden und Finnland, nach einem NATO-Beitritt sowie eine realistische Perspektive dafür von NATO-Seite?
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass in beiden Ländern der Beitritt so stark debattiert wird wie noch nie. Im Moment sind aber beide Regierungen eher zurückhaltend und sagen, dass in der jetzigen Situation ein Beitritt nicht unbedingt deeskalierend wirken würde. Aber man betont immer, man wolle die Partnerschaft weiter vertiefen, und die ist ja schon seit 2014 wirklich sehr eng. Also Schweden und Finnland sind beteiligt an NATO-Übungen. Sie sind inzwischen auch oft bei Treffen von NATO-Mitgliedstaaten oder bei Besprechungen dabei. Also es ist schon eine wirklich sehr, sehr enge Partnerschaft, einfach ohne Mitgliedsausweis, so kann man es, glaube ich, formulieren. Und was eben auch interessant ist, weshalb ich eingangs auch schon gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob das so bleibt, dass man auf diesem Partnerstatus bleiben will. Wenn man nämlich den Politikerinnen und Politikern hier genau zuhört, beispielsweise der schwedischen Ministerpräsidentin kürzlich, dann betont sie immer wieder, dass in dieser Lage jetzt gerade kein Beitritt möglich sei. Das heißt ja übersetzt aber auch, wir schließen einen Beitritt nicht mehr aus. Und das ist schon auch eine neue Entwicklung, kann man sagen.
Im September sind ja Reichstagswahlen in Schweden. Das heißt, das Thema NATO-Beitritt wird eventuell zum Wahlkampfschlager.
Ja, es rückt auf jeden Fall ins Rampenlicht, das kann man sagen. Die Parteien insgesamt positionieren sich entsprechend und ja, teilen mit, welche Haltung sie haben. Das liegt ja auch daran, weil die Stimmung in der Bevölkerung sich verändert hat. Aber aktuelle Umfragen zeigen, dass im Moment einfach Themen wie Gesundheitswesen zum Beispiel hier den Menschen doch noch ein Ticken wichtiger sind, weil das findet einfach in ihrem Alltag statt. Das kann sich aber bis September natürlich auch noch ändern.
Schweden wagt sich ja relativ weit vor und liefert jetzt auch Waffen an die Ukraine.
Ja, 5000 Panzerabwehrwaffen sind das, 5000 Helme, 5000 Schutzwesten und auch noch 50 Millionen Euro finanzielle Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte. Und es war interessant, weil bei der parlamentarischen Abstimmung hier tatsächlich alle Parteien bis auf die Linken sich einig waren in dieser Frage, und auch die Linken sind kurz darauf eingeknickt. So eine vergleichbare Entscheidung hat es in Schweden seit Beginn des Zweiten Weltkrieges eben nicht mehr gegeben, Waffen in ein Krisengebiet zu liefern. Das war hier ein außenpolitisches No-Go, absolut. Und wurde hier auch so wahrgenommen, jetzt, dass das eine historische Entscheidung ist. Magdalena Andersson, die Ministerpräsidentin, hat betont, es gehe ja nicht nur um den Krieg in der Ukraine, sondern es gehe ja um die Sicherheitsordnung in ganz Europa. Und deshalb müsse man jetzt eine Ausnahme machen und eben auch Waffen in dieses Krisengebiet liefern.
Sie erwähnten ja schon die schwedische Insel Gotland, strategisch wichtig gelegen im Ostseeraum, keine 200 Kilometer Luftlinie von der lettischen Küste entfernt. Das schwedische Militär hat seine Präsenz schon im Januar verstärkt. Was passiert dort im Moment?
Ja, das ist eine sehr große Insel, muss man wissen. Da leben 50.000 Menschen dauerhaft. Und diese Insel steht auch schon eigentlich immer im Fokus sicherheitspolitischer Strategien. Jetzt hat dort eine symbolische Truppenverstärkung stattgefunden. Aber auch finden dort zum Beispiel gemeinsame Militärübungen mit Finnland gerade statt. Die Verteidigungsminister beider Länder haben sich dort getroffen. Und das sollen wichtige Signale sein, natürlich auch in Richtung Russland. Wir sind hier, wir passen auf den Ostseeraum auf, weil Militärexperten sagen, wer Gotland besetzt sozusagen, hat von dort aus eigentlich die Möglichkeit, den gesamten Raum zu kontrollieren. Und vor kurzem gab es einen Zwischenfall. 4 russische Kampfflugzeuge sind in den schwedischen Luftraum über der Insel eingedrungen. Das haben die schwedischen Streitkräfte mitgeteilt. Und das war hier ein großes Thema. Das hat man als eine gezielte Provokation wahrgenommen.
Waffenlieferungen gibt es auch aus Finnland und Norwegen, nicht wahr?
Das ist richtig. Auch Finnland beteiligt sich beispielsweise mit Munition, Sturmgewehren, Panzerabwehrgeschossen und Helmen, Schutzwesten und so weiter. Auch hier übrigens eine historische Entscheidung Sanna Marin. Die Ministerpräsidentin hat betont, es sei eine einvernehmliche Entscheidung gewesen. Und man habe sich aber auch daran orientiert, dass auch in Deutschland und in Schweden ja eine Abkehr der eigentlich außenpolitischen Werte oder der üblichen außenpolitischen Politik bereits stattgefunden hat. Und auch Norwegen liefert Waffen. Norwegen sieht sich ja selber eigentlich als eine Friedensnation, ist oft auch als Konfliktvermittler tätig, sagt aber auch, angesichts des Kriegs in der Ukraine können wir diese neutrale Position, die wir eigentlich immer versuchen innezuhaben, die können wir im Moment nicht mehr ausfüllen.
Eben hier in Norwegen startet heute eine der größten Militärübungen seit Ende des Kalten Krieges mit 30.000 Soldaten in enger Zusammenarbeit mit der NATO. Was ist denn da geplant?
Cold Response heißt diese Übung. Das ist eine von langer Hand geplante Übung. Die findet auch jedes zweite Jahr statt, aber ist eben sehr, sehr groß. Dieses Mal, es geht heute los. Ein Monat lang sind knapp 30 Länder beteiligt. Das sind NATO-Mitgliedstaaten und deren Partner. Es ist eine Defensivübung. Es wird also die Reaktion auf einen Angriff auf Norwegen trainiert. Norwegen betont, erstens, die Übung ist schon lange geplant gewesen. Das ist keine akute Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Und zweitens, Russland wie auch die anderen OSZE-Staaten wurden als Beobachter eingeladen. Es soll volle Transparenz herrschen. Russland allerdings hat diese Einladung ausgeschlagen. Es sei eine Routineübung, aber natürlich steht die in diesen Zeiten unter einem besonderen Licht.
Ähnlich wie in Norwegen die Lage in Dänemark, ebenfalls NATO-Mitglied. Auch hier werden die Militärausgaben massiv erhöht, werden Waffen geliefert. Wenn wir das jetzt mal so zusammenschauen, kann man, Frau Donges, insgesamt sagen, dass durch diesen Putinschen Krieg Skandinavien komplett aus der bisher selbst verordneten Neutralität wegkippt?
Dänemark und Norwegen sind ja schon sehr, sehr lange in der NATO, haben sozusagen die Neutralität für sich nicht beansprucht. Das waren eher Schweden und Finnland. Und ja, da bewegt sich was, aber das eigentlich auch schon viel länger, nicht erst seit jetzt, seit dem Krieg in der Ukraine, sondern seit mindestens mal 2014 ist man ja zwar offiziell noch bündnisfrei, aber so ein enger NATO-Partner, dass diese Neutralität eigentlich schon seit einigen Jahren hier vielleicht auch nicht mehr so existiert, wie man sich das vielleicht auch versprechen möchte. Nur, ich glaube, es haben viele bisher noch nicht so bewusst wahrgenommen, wie sich die Außenpolitik auch verändert, jetzt natürlich vor allem auch mit den Waffenlieferungen.
Informationen waren das von unserer Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges. Vielen Dank.
Sehr gern.
Nirgendwo kommen sich die NATO und Russland so gefährlich nahe wie im Baltikum. Sind wir die Nächsten? War hier deshalb schon 2014 eine bange Frage, als Putins Russland sich die Krim einverleibte und in der Ostukraine einen separatistischen Aufstand zu schüren begann. Jetzt also Putins Angriffskrieg gegen die komplette Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky mit einer düsteren Prognose für die Region und darüber hinaus.
Gott bewahre, wenn es uns nicht mehr gibt, werden Lettland, Litauen und Estland die Nächsten sein. Dann Moldawien, Georgien, Polen und so weiter werden sie bis zur Berliner Mauer marschieren, glauben Sie mir.
Gerade hat US-Außenminister Blinken den ehemaligen Sowjetrepubliken im Baltikum einen Besuch abgestattet und Unterstützung durch zusätzliche Soldaten versprochen. Der Ukraine-Krieg und die Angst in Lettland, Estland und Litauen. Arne Bartram berichtet.
Eigentlich sind es nur noch ein paar Meter bis in den Wald. Aber Rentnerin Inesse Cepule darf dort nicht hin. Sie geht gerade mit ihrem Hund spazieren und muss dabei aufpassen, dass sie nicht an dem großen Pfosten vorbeiläuft, der in der Erde steckt. Denn der markiert zwei wichtige Grenzen. Hier endet die EU und hier endet auch das Gebiet der NATO. Denn Inesse Cepule wohnt in einem kleinen Dorf direkt an der Grenze zwischen Litauen und Belarus. Früher in der Sowjetunion hatte diese Grenze für den Alltag kaum eine Bedeutung.
Hinter uns ist ein Birkenwald, da haben wir Pilze gesammelt. Ein Stück weiter ein alter Eichenwald, da gibt es reichlich Steinpilze. Man hat das Gefühl, als ob man etwas verloren hätte. Du lebst ganz in der Nähe, aber Pilze sammeln darfst du nicht mehr.
Die Einfachheit ist genauso weg wie die Sowjetunion. Die Grenze kam, die jungen Leute gingen weg. Wer geblieben ist, musste sich selbst helfen. Bis heute baut Ines selbst Gemüse an, um ihre Familie über die Runden zu bringen.
Die Jahre des Wandels, des Übergangs waren schwierig. Nicht genug zu essen und das mit kleinen Kindern. Jede Ware nur auf Bezugsschein, keine Monatslöhne. Es fehlte an allem.
In den letzten Jahren ist das Leben hier wieder besser geworden, bis der Krieg in der Ukraine kam. Jetzt machen sich Inesse und ihr Mann Vitas immer mehr Sorgen.
Keiner weiß, wie es weitergeht, ein mulmiges Gefühl.
Alle Neuigkeiten erfährt man im Dorfladen. Dort fehlt schon das ein oder andere. Es gibt Schwierigkeiten bei der Lieferung.
Salz gibt es keins mehr.
Für Salz und Mehl muss man 35 Kilometer fahren.
Wir fahren weiter. 2 Stunden mit dem Auto entfernt liegt die litauische Hauptstadt Vilnius. Hier lebt Rita, die Tochter von Inesse und Vitas, und arbeitet als Taxifahrerin. Auch sie beschäftigt der Ukraine-Krieg sehr.
Meine Urgroßmutter hat immer gesagt, nichts ist schlimmer als der Krieg. Ich selbst habe nie Krieg mit meinen Augen gesehen. Es ist wohl das Schrecklichste, was deinem Zuhause passieren kann. Ich denke viel an mein Heimatdorf.
Immer wieder seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine gibt es hier in Vilnius Demonstrationen. Litauen hat, genau wie seine baltischen Nachbarn, schon lange ein sehr angespanntes Verhältnis zu Russland. Während des Zweiten Weltkriegs werden die bis dahin selbstständigen Länder Estland, Lettland und Litauen von der Sowjetunion einverleibt. Erst nach dem Zusammenbruch der UdSSR erhalten sie Anfang der 90er Jahre ihre Souveränität wieder. Die Angst, diese Unabhängigkeit wieder zu verlieren, hat sich bei vielen aber eingebrannt.
Niemand zweifelt, dass Litauen als nächstes dran sein könnte.
Lasst uns zusammenstehen mit unseren Freunden in der NATO. Lasst unsere Kinder nie so etwas erleben wie die ukrainischen Kinder gerade.
Die Solidarität mit den Ukrainern ist in den baltischen Ländern besonders groß. Bei vielen Menschen und auch in der Politik. In Lettlands Hauptstadt Riga wurde jetzt sogar die Straße, in der die russische Botschaft liegt, umbenannt in Straße der ukrainischen Unabhängigkeit. Eine Näherei in der Stadt muss Sonderschichten einlegen, weil die ukrainischen Fahnen in Blau und Gelb ausgehen. Viele Kunden kaufen sogar gleich mehrere.
Die eine Fahne habe ich für meine Wohnung gekauft. Die zweite wird am Haus wehen, wo unser Café ist. So können wir die Ukraine unterstützen.
Es gibt Demonstrationen und Solidaritätskonzerte. Es werden Spenden gesammelt und überall wird Platz freigemacht für Flüchtlinge. Die Letten fühlen sich durch ihre eigene Befreiung Anfang der 90er tief mit den Ukrainern jetzt verbunden.
Das erinnert mich alles an die Barrikadenzeiten. Ich bin alt genug. Damals, vor 30 Jahren, haben wir als Studenten an den Freiheitsdemos teilgenommen.
Die Balten gehören in Europa seit Jahren zu den Verfechtern eines harten Umgangs mit Russland. Seit dem Einmarsch umso mehr. Lettlands Präsident Egils Levits.
Das Wichtigste ist, dieses kriminelle Regime von der Welt zu isolieren, ähnlich wie Nordkorea. Denn ein solches Regime bedroht nicht nur die Ukraine, sondern Europa und die ganze Welt.
Litauens Premierministerin Ingrida Šimonytė findet, der russische Einmarsch in die Ukraine ist ganz klar eine Folge davon, dass vor allem der Westen viel zu lange, viel zu locker mit Präsident Putin umgegangen ist.
Jetzt sind wir in einer Situation, in der unsere Antwort entscheidet, wie zukünftige Generationen leben werden. Es geht hier nicht nur um die Ukraine, sondern es ist ein Versuch, die eigene Weltvorstellung gegenüber den westlichen Demokratien durchzusetzen.
Neben Sanktionen setzen die Balten aber vor allem auf Abschreckung durch das Militärbündnis NATO, dem sie 2004 beigetreten sind. Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas.
Wir sprechen schon lange über die Frage der Verstärkung der NATO-Ostflanke. Aus diesem Grunde konnten wir uns glücklicherweise auch schon lange vorbereiten. Jetzt machen wir mit diesen Plänen weiter. Kräfte aus anderen Mitgliedstaaten kommen hierher und wir sprechen über die Verstärkung von Kapazitäten, über konkrete Technik. Es ist wichtig, die Abschreckung zu verstärken.
Die 3 baltischen Länder sind auf dem Landweg fast vollständig von Russland und dessen Verbündeten Belarus umzingelt. Für die kleinen Länder ist die NATO-Mitgliedschaft deshalb eine Überlebensversicherung. Mehrere tausend Soldaten sind hier inzwischen stationiert, darunter auch Soldaten der Bundeswehr. Bundespräsident Steinmeier hat sie vergangene Woche im litauischen Rukla besucht.
Hier an diesem Ort in Rukla will ich zum Abschluss sagen, die Einigkeit und die Geschlossenheit der NATO und der Europäischen Union sind der Schlüssel zu unserer Stärke. Es ist Präsident Putin nicht gelungen, uns zu spalten. Im Gegenteil, er hat die innere Stärke unserer Demokratien mobilisiert, unseren Willen gestärkt.
Trotzdem gehen die beiden lieber auf Nummer sicher. In Litauen gilt zum Beispiel der Ausnahmezustand. Damit können die Behörden den Schutz an den Grenzen des Landes zur russischen Exklave Kaliningrad und zu Belarus verstärken. Außerdem dürfen Menschen und Fahrzeuge im Grenzgebiet durchsucht werden. Denn die Angst, dass der Krieg doch ins Baltikum schwappen könnte, sie ist da. Doch die russische Regierung muss gar nicht mit Panzern kommen, um Einfluss zu nehmen. Seit Jahren läuft ein Informationskrieg. Vor allem in Estland und Lettland gibt es eine große russischsprachige Minderheit. Manche sprechen kaum Estnisch oder Lettisch und holen sich ihre Informationen aus dem russischen Fernsehen und sind so der Propaganda der russischen Regierung ausgesetzt. Deshalb gibt es in Teilen sogar Zustimmung für den Krieg in der Ukraine, so wie von dieser Frau in Lettland.
Putin macht's schon richtig. Ich denke, er macht alles richtig.
Um die russische Propaganda zu stoppen, haben die baltischen Regierungen verboten, dass mehrere russische Fernsehsender ihr Programm weiter im Baltikum verbreiten. Die Stimmung gegenüber Russland wird generell immer angespannter. Manche Kinos zeigen keine russischen Filme mehr. Mehrere Supermarktketten haben russische Produkte vorerst aus den Regalen genommen. Der Krieg in der Ukraine und die angespannte Stimmung sind auch im Baltikum überall zu spüren. Besonders aber in den Grenzregionen, wie bei Inese Cepule an der litauisch-belarussischen Grenze. Auch wenn sie jetzt nicht mehr einfach in den Wald auf die belarussische Seite zum Pilze sammeln darf, sie findet, der Wandel weg von der Sowjetunion hin zur EU hat ihr mehr Freiheiten gegeben.
Die Freiheit, überall hinzureisen. In der Sowjetzeit durfte man durch ganz Russland reisen, wohin wir jetzt nicht mehr dürfen. Dafür aber durch ganz Europa. Damals, als wir nach Europa nicht durften, haben wir nur davon geträumt, Paris oder Venedig zu sehen. Jetzt haben wir das endlich alles gesehen.
Die Freiheit ist da. Aber seitdem in der ganzen Ukraine Krieg ist, fehlt Inese die gefühlte Sicherheit hier an der NATO-Grenze zu Belarus.
Wenn ich von dort drüben irgendwelche Geräusche höre, die ich nicht kenne, breitet sich Spannung in mir aus. Klar, symbolische Sicherheit gibt die NATO. Aber wie wird es in der Realität sein? Gott bewahre, dass es jemals dazu kommt.
Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat im Baltikum alte Narben aufgerissen. Lange haben vor allem die Balten den Westen vor Präsident Putin gewarnt. Zu lange hat man sie ignoriert, finden viele. Jetzt hoffen die Menschen, dass ihre NATO-Mitgliedschaft Estland, Lettland und Litauen den Frieden sichert.
Wir könnten die Nächsten sein. Die Angst im Baltikum, das war Arne Bartram. Hören Sie auch gerne rein in eine andere Folge des Weltzeit-Podcasts. Wie schmerzhaft sind die Sanktionen? Putins Krieg in der Ukraine. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.